Auf Gottes Wort hören möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, um uns zu erlösen, um uns das ewige Leben zu geben. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und dass du gegenwärtig bist unter uns durch deinen Geist. Danke für dein Wort, wo du uns gegeben hast, und wir bitten dich, dass du offene Herzen uns gibst für dein Reden. Amen. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, da haben wir ab und zu unsere Großeltern im Schwäbischen besucht und meine Geschwister und ich und wahrscheinlich auch meine Cousins und Cousinen, wir sind eines Tages im Frühling auf einen glorreichen Gedanken gekommen, nämlich wir können in den Wald gehen, Schlüsselblumen pflücken und die dann am Straßenrand verkaufen, den Autofahrern zuwinken, und das haben wir auch gemacht. Es war ein Sonntag und unsere Urgroßmutter, die nebendran gewohnt hat, die hat es auch gesehen und hat es ein bisschen kritisch beäugt und hat dann uns als Kinder belehrt, am Sonntag, da darf man keine Blumen pflücken. Ja, da haben wir es gewusst. Aber ich will nicht negativ über meine Urgroßmutter reden, weil das ist eine tiefgläubige Frau gewesen und die hat sehr viele gute Dinge gemacht. Die hat auch Gefangenen im Gefängnis Briefe geschrieben, Kontakt gehabt und hat bemüht, sich sie auch zu Christus zu führen. Aber so Fragen, was darf man am Sonntag, das beschäftigt uns hin und wieder, das beschäftigt hin und wieder auch die Politik, wenn es um die Liberalisierung von den Ladensöffnungszeiten geht. Und wir wollen uns heute Morgen auch mit dieser Frage beschäftigen, mit der Frage, wie genau haben wir das Sabbatsgebot zu verstehen? Ich lese uns das gerade vor, das steht in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Da heißt es in den 10 Geboten, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Zur Zeit von Jesus, da gab es die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und die haben eine ganz genaue Auslegung gehabt, was darf man am Sabbat und was darf man nicht. Und wir wollen dazu eine Begebenheit anschauen, wo Jesus auf die Pharisäer und Schriftgelehrten getroffen ist, die ganz genau gewusst haben, das darf man und das darf man nicht, und wie Jesus ihnen geantwortet hat. Und dazu lesen wir aus Lukas 6, ab Vers 1. Es geschah aber, dass er am 2. Sabbat nach dem 1. durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab? Welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte die Gedanken und sprach zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, »Steh auf und stelle dich in die Mitte.« Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen, »Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben?« Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, »Strecke deine Hand aus.« Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Bei diesen beiden Begebenheiten wird deutlich, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten ganz genau gewusst haben, das darf man nicht. Am Sabbat darf man auf keinen Fall Körner von den Ähren abstreifen und die so ernten. Am Sabbat darf man auf keinen Fall heilen und Blumen pflücken, wäre sicherlich auch verboten gewesen bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wie reagierte jetzt Jesus auf diese Einstellung von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Er macht sie einmal auf das Beispiel vom David deutlich, was er damals getan hat. Aber dann sagt Jesus auch, der Sohn des Menschen, ich, Jesus, ich bin der Herr des Sabbats. Und mit dieser Antwort macht Jesus zwei Dinge deutlich. Das eine ist, nicht die menschlichen Regeln sind das Entscheidende. Nicht das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten oder die Urgroßmutter oder sonst jemand sagt. Die Regeln, die man daraus ableitet, was darf man am Sabbat, was darf man nicht. Nicht das ist das Entscheidende, sondern das Entscheidende, was ist der Wille Gottes genau mit diesem Gebet. Das ist das Entscheidende, was der Herr des Sabbats über den Sabbat sagt. Und das Zweite, was Jesus deutlich macht, und das ist das Wichtigere, Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Ich bin der Messias. Ich bin Gott. Und das ist das Allerwichtigste, was Jesus hier bei dieser Begebenheit deutlich macht. Wenn jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten sich gegen das stellen, was Jesus sagt, was passiert dann? Sie lehnen Jesus als Messias ab. Und das ist die große Tragik bei dieser Begebenheit. Das ist die eigentliche Tragik hier. Achten wir mal drauf. Was passiert, wenn ein Mensch tiptop alle Gebote Gottes einhält, sich an den Sabbat hält und nicht Ehe bricht und dies und jenes alles macht, also ein sehr gesetzliches Leben führt, ein christliches Leben führt, äußerlich gesehen, aber innerlich Jesus Christus nicht anerkennt? Wenn man ein gutes moralisches Leben führt, aber Jesus nicht als seinen persönlichen Retter und Herrn annimmt, der geht ewig verloren. Warum? Nicht, weil er ein schlechtes Leben führt, sondern weil er den Messias, weil er Gott ablehnt. Wenn man äußerlich christlich lebt, aber nicht wirklich Christ ist, weil man Jesus ablehnt, dann bringt alles nichts. Man geht ewig verloren. Manche Menschen, die haben eine falsche Vorstellung von dem, was Christsein bedeutet. Die haben die Vorstellung vom Christsein. Christsein bedeutet ein gesetzliches Leben führen. Man muss dieses tun, man muss jenes tun, auf keinen Fall darf man dieses tun und so weiter und so fort. Aber das Eigentliche vom christlichen Glauben kennen sie nicht. Jesus als Sündenheiland, der die Sünden vergibt. Jesus als Herrn im Leben, der unser Leben führt und leitet. Man hat die Vorstellung, man muss ständig irgendwelche Gebote und Verbote vor Augen haben und darin besteht das Christsein. Aber das ist eine falsche Vorstellung. Echte Christen sind wir nur dann, wenn wir Jesus als unseren Erlöser und Herrn in unserem Leben haben. Wie sieht das bei dir aus? Lebst du einfach nur christlich oder bist du tatsächlich Christ? Hast du Christus in deinem Herzen? Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann ist das Entscheidende vom Glauben. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, wir, die wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, brauchen wir die Gebote Gottes jetzt nicht mehr? Wir haben ja Christus. Hat das Sabbatgebot für uns keine Gültigkeit mehr? Wir müssen ja nicht mehr gesetzlich leben, sondern wir leben mit Christus. Natürlich hat das Gebot, natürlich haben die Gebote Gottes für uns auch als Christen eine Bedeutung. Aber, und das ist das Entscheidende, wir betrachten jetzt die Gebote nicht mehr durch eine gesetzliche Brille, sondern durch die Brille vom Herrn des Sabbats. Wir betrachten die Gebote durch die Brille von dem, der die Gebote uns gegeben hat. Und wer hat uns die Gebote gegeben? Der lebendige Gott, Jesus Christus, der aus Liebe sein Leben für uns gegeben hat. Wenn wir darauf achten, aus Liebe hat Jesus am Kreuz sein Leben gegeben, hat diese Qualen ertragen, um uns von der Sünde zu befreien. Und jetzt gibt derjenige, der uns so unendlich uns liebt, Gebote. Dann sind die Gebote nicht etwas, wo er uns etwas reindrücken muss, wo er uns sagt, so, und ich will jetzt euch Gebote geben, die euch das Leben schwer machen und wo ihr schwer zu tragen habt, sondern die Gebote sind da, weil Gott uns Gutes gönnt. Aus Liebe gibt Gott uns seine Gebote und das dürfen wir vor Augen haben. Nicht die Gebote sind da, dass wir so ängstlich sie befolgen müssen, darf ich dieses oder jenes, so ein gesetzliches, sondern wir dürfen sie dankbar entgegennehmen. Derjenige, der uns liebt, der uns Gutes geben möchte, er gibt uns die Gebote. Und jetzt ist es ja ganz interessant, wenn wir uns anschauen, wie im Alten Testament das Sabbatgebot begründet wird. Da heißt es nämlich, Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und am 7. Tag hat er geruht. Und das war am Anfang von der Wüstenwanderungszeit von Israel und am Ende von der 40-jährigen Wüstenzeit von Israel. Da hat der Mose in 5. Mose 15 in 5. Mose 5 die Gebote nochmal wiederholt. Und es ist ganz interessant, wie dort das Sabbatgebot begründet wird. Da heißt es nämlich, denke daran, du bist ein Knecht gewesen in Ägypten und Gott hat dich befreit. Und darum hat Gott dir geboten, den Sabbat zu halten. Hat man jetzt diese 2 Begründungen vor Augen, da sehen wir, Gott möchte nicht nur unsere Arbeit. Er gönnt uns Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. sollst du ruhen. Gott gönnt uns Ruhe. Das Volk Israel war Sklave gewesen. Und hatte die lange Zeit in Ägypten keine Ruhe. 7 Tage die Woche mussten sie arbeiten. Aber Gott hat sie befreit. Wir durften eine andere Befreiung erfahren. Wir waren ja nicht Sklaven wie das Volk Israel, aber wir waren doch Sklaven, nämlich Sklaven der Sünde. Und von dieser Sklaverei hat uns Jesus durch sein Erlösungswerk befreit. Wir dürfen ja jetzt aus der Gnade leben. Und wenn Gott uns den Ruhetag, den Sabbat gibt, den Sonntag, dann dürfen wir uns bewusst auch daran erinnern, wir leben Tag für Tag aus der Gnade Gottes. Und am Sonntag wollen wir in besonderer Weise daran denken. Übrigens ist ganz interessant, wenn wir schauen, was im Hebräerbrief zum Sabbat geschrieben steht. In Hebräer 4, Vers 10, da heißt es: Denn wer zu Gottes Ruhe eingekehrt ist, Ruhe auf Hebräisch, das heißt Sabbat, wer zu Gottes Ruhe eingekehrt ist, der ruhe auch von seinen Werken. Gott gönnt uns Gutes. Das ist der Hauptgedanke Gottes hinter dem Sabbatgebot. Als Kinder Gottes dürfen wir aus seiner Gnade leben. Und das macht Jesus deutlich, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Die Jünger, die durften Ehren abstreifen und die essen am Sabbat. Gott, Jesus, hat seinen Jüngern Gutes gegönnt. Die hatten Hunger und jetzt hat es Jesus ihnen gegönnt, ihren Magen zu füllen. Gott gönnt uns Gutes. Und wenn wir heute Gottesdienst feiern, dann feiern wir Gottesdienst nicht, weil das ein guter Christ halt machen muss. Als guter Christ, da musst du am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Nein, wir feiern Gottesdienst, weil wir uns an Gottes Gnade erinnern. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das haben wir vorhin auch beim Abendmahlsfeiern miteinander getan. Wir dürfen vor Augen haben, Gott hat sein Leben für uns gegeben. Jesus ist für uns gestorben, damit wir das Leben haben können. Und das ist uns Grund, Gott zu loben. Aus Dankbarkeit feiern wir Gottesdienst, weil wir einen guten, gütigen, gnädigen Gott haben. Übrigens ist es auch ganz gut, wenn wir diese Sicht haben, nicht nur am Sonntag, sondern auch in unserem Alltag, dass wir ein dankbares Herz haben und immer wieder auch Gott danken für das Gute, was er uns schenkt. Wir haben zu arbeiten, 6 Tage die Woche, die meisten haben eine 5-Tage-Woche, biblisch gesehen wäre es eine 6-Tage-Woche, aber egal, wir nehmen auch die 5-Tage-Woche dankbar entgegen. Aber wenn man jetzt einen Arbeitstag hatte und dann hat man Feierabend und dann gönnt man sich was Gutes, ein Gläschen Wein oder so, da kann man sagen, so, das habe ich mir verdient, jetzt gönne ich mir was Gutes und genieße es einfach. Aber man kann das auch auf andere Weise genießen. Und Gott gönnt mir was Gutes. Und wenn man das jetzt mit der Haltung von der Dankbarkeit Gott gegenüber macht, diese Ruhe, die man genießt bei einem guten Gläschen Wein, dann kann man viel mehr das genießen, weil wir die Dankbarkeit Gott gegenüber auch vor Augen haben. Wir haben einen guten Gott, der uns was gönnt. Oder im Arbeitsalltag, oder manche gehen ja noch in die Schule, im Schulalltag, da gibt es natürlich so diese Stressmomente, wo es einfach viel Arbeit gibt und dann muss man ran oder Prüfungen und da muss man lernen und da ist immer dieser Leistungsdruck da. Und dann ist Sonntag und dann macht man mal Pause. Nicht, weil das ein guter Christ halt so machen muss, sondern weil man vor Augen hat, Gott gönnt mir Gutes. Ich bin nicht ein Sklave von der Arbeit. Ich bin nicht ein Sklave vom ständig leisten müssen, sondern ich bin ein Diener Gottes. Und Gott gönnt seinen Dienern Gutes. Die dürfen auch mal Pause machen. Kinder Gottes, die leben ja von der Gnade. Die wissen, und wie viel ich auch arbeite, letztlich habe ich mein Leben ja nicht in der Hand. Es kann so kommen, es kann ganz anders kommen. Ich lebe aus der Gnade. Und diese Gnade, die möchte ich auch mitten in meinem normalen Alltag vor Augen haben Und deshalb kann ich auch mal Pause machen, weil ich aus der Ruhe lebe. Wer zu Gottes Ruhe eingekehrt ist, der ruhe auch von seinen Werken. Gott gönnt uns Gutes. Das Sabbatgebot ist nicht dazu da, um uns irgendwelche Lasten aufzulegen. Und da musst du jetzt noch dran denken. Sondern das ist dazu da, weil Gott uns Ruhe gönnt. Und jetzt wird noch etwas Weiteres deutlich in der Begebenheit aus Lukas 6. Da hat Jesus ja am Sabbat die verkrüppelte Hand von dem Mann geheilt. Die Pharisäer, die haben das ganz kritisch beäugt. Und was hat Jesus dann ihnen gesagt? Er hat ihnen gesagt, am Sabbat, da darfst du Gutes tun. Auch Leben retten, das ist nicht verboten, sondern das ist auch die Bestimmung, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Und als Kinder Gottes haben wir dieselbe Bestimmung, Gutes zu tun, Leben zu retten. Und wenn man jetzt das anschaut von der Gnade Gottes, das Erste ist, wir dürfen die Gnade Gottes, wir sind gerettet nicht aufgrund von einem gesetzlichen Leben, sondern weil wir den Erlöser kennen. Wir dürfen die Gnade Gottes kennen, weil Gott uns Gutes gönnt. Er gönnt uns auch die Ruhe. Und jetzt sehen wir hier, die Gnade Gottes ist auch eine überfließende Gnade. Gutes tun. Jesus tut Gutes. Wir haben bereits gesehen, die Vorstellung vom Christsein ist falsch, wenn man eine gesetzliche Vorstellung hat. Tu dies, tu jenes, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen und so weiter. Aber genauso falsch wäre die Vorstellung vom Christsein, Hauptsache, ich bin gerettet. Hauptsache, ich kenne die Gnade Gottes und alles andere ist mir egal und jetzt schaue ich, wie ich da gut lebe. Nein, Gott will uns, die wir seine Gnade kennengelernt haben, auch gebrauchen, dass andere Menschen die Gnade Gottes kennenlernen können. Die Gnade Gottes ist quasi wie eine überfließende Gnade. Durch uns sollen auch andere Menschen Gottes Güte erfahren. Wie hätte Jesus wohl reagiert, wo wir da als Kinder die Blumen verkauft haben? Hätte er auch gesagt, sonntags keine Blumen pflücken? Wahrscheinlich hätte er das nicht gesagt, mutmaßlich, sondern vielleicht hätte er gesagt, gut, Blumen pflücken und dann verschenken, das ist erlaubt. Ihr macht da anderen Menschen eine Freude, aber das mit dem Verkaufen, ja, da können wir nochmal drüber reden. Aber das andere, das ist wunderbar. Sicherstellen wir uns im Alltag auch manchmal so Fragen. Es ist Sonntag und da hat man was vergessen einzukaufen und man hat auch noch Besuch und braucht ein bisschen Rahmen und so. Ist es okay, wenn ich schnell beim Coop pronto noch was einkaufen gehe, dass ich da das Mittagessen machen kann? Oder ist es okay, wenn ich am Sonntag noch ein bisschen Hausaufgaben mache oder für die Arbeit was erledige? Die Woche war einfach so voll und dann hat man das ein oder andere verpasst. Oder man fragt sich die Frage, ja, nach dem Gottesdienst, ist es okay, wenn ich essen gehe? Weil wegen mir muss dann doch jemand anders arbeiten. Wie würde Jesus auf solche Fragen antworten, die wir uns manchmal stellen? Vielleicht würde er mit einer Gegenfrage antworten. So wie Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten eine Gegenfrage gestellt hat. Vielleicht würde er die Gegenfrage stellen, was für ein Verständnis hast du überhaupt vom Christsein? Hast du das Verständnis vom Christsein, dass Christsein besteht in dem, Regeln einhalten, das und so auf jeden Fall nicht? Oder hast du tatsächlich die Gnade Gottes vor Augen, dass die Rettung Jesus, das Erlösungswerk Jesu dich gerettet hat? Vielleicht wird er eine andere Frage stellen. Ja, wie sieht's aus in deinem Arbeitsalltag, wenn du am Sonntag jetzt unbedingt noch was arbeiten musst? Hast du das Verständnis von der Gnade Gottes, wo er ein bisschen verkürzt ist? Jesus ist für deine Sünden gestorben, ja, aber im Alltag, da musst du halt doch selber leisten und tun und machen, damit du im Leben zurechtkommst. Oder vertraust du auch im Alltag darauf, dass du Gottes Gnade hast und er dich führt und leitet und du deshalb auch mal ruhen darfst, dir Gutes gönnen kannst, beziehungsweise auch das Gute, was Gott dir schenkt, aus seiner Hand entgegennehmen darfst. Vielleicht würde der dir aber auch die Frage stellen, wenn du dir die Frage stellst, darf ich am Sonntag das und das und darf ich ins Restaurant gehen? Vielleicht würde er dir auch die Frage stellen, hast du den richtigen Blick für die Menschen um dich herum? Für die Restaurantmitarbeiter oder die Leute, die beim Coop Pronto arbeiten, hast du einen lebensrettenden Blick für sie? Wir leben in einer Gesellschaft, wo nur sehr wenige Menschen die Gnade Gottes kennen und an Jesus Christus glauben. Viele Menschen gehen ewig verloren, weil sie Jesus nicht kennen. Und ich nehme an, verschiedene Restaurantmitarbeiter, denen es egal ist, am Sonntag zu arbeiten, weil es ist ja auch ein Arbeitstag und irgendwie muss das geregelt werden, oder beim Coop Pronto oder wo man sonst auch Sachen machen kann. Ja, man hat Jesus überhaupt nicht vor Augen. Und was für einen Blick haben wir auf sie? Haben wir da einen lebensrettenden Blick? Also ich habe eine ganz gute Möglichkeit, wie wir die überfließende Gnade Gottes sichtbar machen können, auch am Sonntag. Wir nehmen einfach ein Trinkgeld mit. TextLife hat so ein schönes Trinkgeld produziert, wo hinten drauf steht Dominus Providebit. Das steht ja beim 5-Franken-Stück da drauf und heißt, der Herr wird versorgen. Da sind noch ein paar Bibelverse drauf und ein guter Gedanke dazu. Warum, wenn man am Sonntag ins Restaurant geht, so ein Trinkgeld mitnehmen und natürlich auch einen richtigen 5-Franken-Stück, sonst kommt das nicht so gut an. Aber warum nicht? Man kann auch eine 10er-Note geben oder 2 5-Franken-Stücke. Genau, warum nicht auch sowas mitnehmen und dann so ein Trinkgeld weitergeben? Oder wenn man am Sonntag in eine Coop Pronto muss, warum nicht auch sowas mit einem 5-Franken-Stück dann weitergeben und sagen, und ich möchte Ihnen heute auch was besonders Gutes tun, das ist für Sie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele Menschen verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen. Und das soll doch unser Hauptfokus sein. Wir dürfen die Gnade Gottes kennenlernen. Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, die erlösende, die rettende Gnade Gottes. Wir dürfen als Kinder Gottes auch die fürsorgliche Gnade Gottes kennen. Gott gönnt uns auch Ruhe. Er sagt nicht, du musst dein Leben jetzt selber in der Hand haben, sondern wir dürfen aus seiner Gnade unser Leben führen. Das wollen wir uns bewusst machen und dessen bewusst sein. Und wir dürfen auch aus der überfließenden Gnade leben. Andere Menschen, die Jesus nicht kennen, sollen doch auch seine Gnade kennenlernen. Und da wollen wir uns als Gottes Werkzeuge für gebrauchen lassen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Und wir danken dir auch für die guten Gebote, die du uns gegeben hast. Und wir wollen uns daran orientieren, nicht weil wir es tun müssen, sondern weil wir wissen, da sind deine guten Gedanken dahinter. Du willst uns Gutes geben und uns helfen, dass wir aus deiner Gnade leben können. Hilf du uns auch im Alltag, wo wir manchmal unter einem Leistungsstress sind, wo wir unter einem Arbeitsdruck stehen und nicht wissen, wie können wir das genau bewältigen, dass wir da nicht einfach nur uns selbst und unsere Kräfte vor Augen haben, sondern dass wir dich vor Augen haben und vor Augen haben, wir dürfen aus deiner Gnade leben. Und Herr, uns ist es ein Anliegen, dass noch viele Menschen dich kennenlernen dürfen und das verändernde Leben, wo du uns schenkst. Hilf du uns, auch ein offenes Auge für unsere Mitmenschen zu haben und auch wie du uns gebrauchen möchtest, als Zeugen von deiner Güte und von deiner Gnade. Amen.